Ja, DFG-Titel sind meistens sehr komplex und lang, deswegen von Projekten. Ja, wie Sie auch sehen, der Titel meines Vortrags heute ist ein bisschen kürzer als der, den Sie haben, weil ich festgestellt habe, dass ich in einer halben Stunde garantiert nicht alles zum Wandel des digitalen Lesens unterbringe, was ich gerne gesagt hätte. Deswegen ist die Universalkompetenz ein bisschen unter den Tisch gefallen. Darüber werde ich jetzt nicht sprechen. Über Lesekompetenz haben wir gerade schon ein bisschen was gehört, das werde ich weglassen. Ja, trotzdem ganz herzlichen Dank erstmal für die Einführung und vor allem auch für die Einladung hierher nach Erfurt zum Fachtag Literatur. Und das, obwohl ich jetzt, wie Sie gehört haben, als Buch- bzw. Medienwissenschaftler selbst gar nicht so viel über Literatur sprechen werde. Das überlasse ich dann den anderen Vortragenden und auch Ihnen in den Diskussionen. Stattdessen wende ich mich in meinem Beitrag heute etwas allgemeiner dem Lesen zu und möchte dessen Wandel im digitalen Zeitalter in einer grundlegenden Veränderung skizzieren, die sich bereits seit den 1990er Jahren abzeichnet und die jetzt in der Gegenwart tatsächlich auch immer stärker zum Vorschein kommt, gerade in den letzten Jahren. Im Titel meines Vortrags sehen Sie auch schon, dass es mir nicht ausreicht, anzuerkennen, dass es jetzt eben auch E-Books gibt, man die online in Bibliotheken nutzen kann oder auch Amazon einem die Bücher direkt nach Hause bringt. Stattdessen muss man meiner Meinung nach wesentlich breiter danach fragen, welche grundlegenden Veränderungen hinter diesen Möglichkeiten eigentlich stehen. Das heißt, wie eine Lesekultur in einer durch und durch mit digitalen Technologien durchsetzten Welt eigentlich aussieht und welche Rolle Lesen und bestimmte Medien wie Bücher oder eben auch Literatur darin haben oder auch noch haben können. Die Frage kann man ja auch mal stellen. Da diese großen Fragen in einem kurzen Vortrag natürlich jetzt nicht so leicht zu beantworten sind, werde ich in der nächsten halben Stunde stattdessen zunächst anhand einiger Beispiele zeigen, dass nicht alle Prophezeiungen zur digitalen Lesekultur automatisch auch Wirklichkeit werden. Ich denke, das muss mal gesagt werden. Das ist mir deswegen auch wichtig, weil ich ein bisschen betonen möchte, dass eine digitale Lesekultur weniger mit konkreten technischen Anwendungen oder ökonomischen Geschäftsmodellen zu tun hat, sondern eigentlich mit einem grundsätzlich veränderten Umgang mit Texten und Schriftmedien, sowohl was das Angebot an Lesestoffen angeht, aber auch die Bedeutung des Lesens im Alltag. Das hat sich grundlegend verändert. Veranschaulichen möchte ich dies heute anhand der veränderten Bedeutung von Daten für das Lesen und die Lesekultur. Das wird das Thema sein. Datenerfassung und Datennutzung beschreibt, zumindest wenn es um das Lesen geht, eine eher latente, wenig öffentlich sichtbare und vielleicht auch etwas unspektakulär anmutende Veränderung, wirkt sich aber auf Aspekte der Produktion, Gestaltung und Rezeption von verfügbaren Lesemedien und Texten genauso aus wie auf die Zugänglichkeit bestimmter Texte für Menschen oder auch die Kommunikation über das Lesen mit anderen. Das werde ich dann zum Anlass nehmen, um über ein paar Zukunftsszenarien des Lesens zu sprechen, die sowohl das Angebot an Lesestoffen als auch veränderte Wahrnehmungen, Praktiken und Einbettungen des Lesens im Alltag betreffen. Die grundlegende These ist dabei, dass Lesen einerseits einer immer stärkeren Standardisierung unterliegt, gleichzeitig, und das ist das Paradoxe daran, aber auch zunehmend individualisierte Praktiken in bestimmten Lebensstilen hervorbringt. Und insgesamt ergeben sich damit dann, denke ich, auch verschiedene Anknüpfungspunkte für vielfältige Diskussionen. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf die greifbaren Dinge der letzten Jahre, die im weitesten Sinne mit Technologien und digitalen Transformationen zu tun haben. Dabei sind in den letzten Jahren, wie gesagt, sehr viele einprägsame Visionen der Zukunft des Lesens entworfen worden, die sich dann in ganz konkreten Angeboten für Menschen auf oder auch neben dem Buchmarkt manifestiert haben. Und da möchte ich einfach ein paar Beispiele nennen. Wir hatten gerade schon mit BookTok ein sehr aktuelles Beispiel, das genau in diesen ersten Bereich hier hineinfällt. Besonders mit dem Aufkommen von Smartphones und Tablets verknüpft waren zum Beispiel frühe Visionen eines neuen sozialen Lesens in Form des sogenannten Social Reading. Das haben Sie wahrscheinlich schon sehr oft irgendwo gelesen in den Medien. Auch heute wird auf den Buchmessen, sofern sie denn stattfinden, oder auch in einschlägigen Magazinen und Blogs weiterhin prophezeit, dass Leser sich in Zukunft immer und umfassend über Texte in Reading-Communities im Internet austauschen. Auch hier nochmal das Stichwort BookTok, ist das neueste Phänomen des Ganzen. Klassisch bekannt sind beispielsweise die größte deutsche Plattform Lovely Books mit circa, letzte Zahl, die ich hatte, waren 1,9 Millionen Profile auf der Plattform, gegründet von der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink und inzwischen von Hugendubel übernommen. Oder auch die Plattform Goodreads aus den USA, hinter der bereits seit 2013 Amazon steht. In anderen Visionen steht Social Reading darüber hinaus aber auch für das gemeinsame Lesen und Bearbeiten desselben digitalen Textes, welches nicht nur das Lesen lernen und den Schulunterricht revolutionieren soll, sondern in Anführungszeichen endlich auch ein gemeinsames Leseerlebnis erschaffen werde. In diesem etwas älteren Beispiel von Buddybooks, hier kann ein digitaler Text zum Beispiel gleichzeitig gemeinsam gelesen und bearbeitet werden. Also Sie könnten das alle auf dem Tablet quasi gleichzeitig sich angucken, gleichzeitig den gleichen Text lesen. Und man sieht jede Position des Lesers im Text, wo jeder sich gerade befindet. Man kann durch einen Zeiger in Echtzeit Textstellen markieren oder auch Kommentare, die in Echtzeit eingeblendet werden, hineinschreiben. Also man liest den gleichen Text. Wie sieht es damit heute aus mit Social Reading? Lernen Schülerinnen und Schüler gemeinsam in digitalen Texten? Erleben Menschen Romane, Sachtexte oder Ratgeber gemeinsam lesend? Ist das so? Nein, ist nicht so. Denn Social Reading Plattformen sprechen bis heute vor allem eine relativ kleine, aktive Nutzergruppe an, die sowieso gerne Bücher bewertet und Rezensionen schreibt und dies jetzt eben öffentlich tun kann. Das ist das Neue. Also man kann das jetzt öffentlich machen, wenn man dazu Lust hat. Ein weit größerer Teil nutzt Reading Communities nur Lesen zur Inspiration, was man als nächstes lesen könnte. Und der größte Teil der Profile wurde von Menschen angelegt, die die Plattformen ausprobieren wollten, sich dann aber wieder davon abgewendet haben und somit jede Menge Karteileichen hinterlassen haben. Also von diesen 1,9 Millionen Profilen sind nicht 1,9 Millionen Menschen aktiv in diesen Netzwerken. Das gemeinsame Lesen und Bearbeiten von Texten dagegen ist bisher über erfolgversprechende Experimente im Bildungsbereich nicht hinausgekommen und bleibt nach wie vor weit von einer technisch, wirtschaftlich und nutzerfreundlichen Lösung entfernt. Und die meisten Anbieter gemeinsamer fiktionaler Lesevisionen, wie hier das Beispiel SoBooks von Sascha Lobo, haben inzwischen tatsächlich auch wieder aufgegeben. Es scheint, nicht alle Leserinnen und Leser sind schon oder überhaupt bereit, sich auf so viel geteilte Leseerfahrung einzulassen. Hinzu kommen, wie gesagt, im Kontext der Schule beispielsweise technische, kompetenzorientierte, finanzielle und organisatorische Hürden der Umsetzung des Ganzen. Die Zukunft des Lesens wird auch oft als interaktiv und multimedial beschrieben, denn seit Jahren arbeiten Verlage an E-Books, die mit Animationen, Videos und Gaming-Elementen angereichert werden. Auch hier ein älteres Beispiel, die Enhanced Edition von Harry Potter, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, die ist aus dem Jahr 2015 schon, aber war damals schon angereichert mit zahlreichen animierten Bildern. Das Erscheinen der Editionen, dieser animierten Editionen von Harry Potter, wurde in den Medien dann auch bereits als endgültiger Umbruch zur sogenannten Interactive Fiction und Zukunft des Lesens gedeutet. Ähnlich wie bereits die um die Jahrtausendwende besonders in den Literaturwissenschaften diskutierte Hyperfiction, wenn Sie sich daran noch erinnern können. Den Fachinformationsmarkt und Kinderbücher im Vorschulalter mal ausgenommen, konnten sich aber auch diese multimedialen und interaktiven Erzählformen und Leseweisen bisher nicht wirklich durchsetzen. Die meisten Publikumsverlage in Deutschland haben inzwischen die experimentelle Entwicklung von interaktiven und multimedialen E-Books aufgrund mangelnder Nachfrage von Leserinnen und Lesern, hohen Entwicklungskosten und mangelnder technischer Infrastruktur auch wieder aufgegeben. Ein prominentes Beispiel war 2018 die Einstellung der mit sehr viel Vorschusslorbeeren bedachten und eigentlich wirklich guten intermedialen Geschichten-App Ulipo von Bastei Lübbe. Zwar erwarten Menschen heute Geschichten über verschiedene Medien konsumieren zu können, also das Stichwort Storyworlds werfe ich hier einfach mal ein, also Harry Potter kann man in 1000 verschiedenen Medien, in 1000 verschiedenen Formen sich angucken, aber eben nicht zwangsläufig offensichtlich mit vermischten Modalitäten. Und schließlich, so die Prognosen, werde sich das Lesen in Zukunft vollständig auf das Smartphone verlagern, das wird auch immer gerne mal wieder behauptet in den Medien. Während gedruckte Bücher, Zeitschriften und Zeitungen verschwinden, wird man in Zukunft zur Rezeption von schriftcodierten Inhalten nur noch ein einziges Gerät benötigen und nutzen. Inzwischen wird das Smartphone dabei auch wahlweise schon durch Datenbrillen oder andere technologische Körpererweiterungen wie Smartwatches und so weiter ersetzt. Vom alleinigen Lesen auf Smartphones oder gar Datenbrillen sind wir in Deutschland tatsächlich aber noch sehr, sehr weit entfernt, zumindest wenn es um komplexe, abgeschlossene Texte geht. E-Books hatten in Deutschland 2021 beispielsweise einen Marktanteil von gerade mal 5,7% auf dem Publikumsmarkt. Also, wenn man sich mal den Hype anschaut, der im E-Books den es gibt und wie viel das tatsächlich dann ausmacht auf dem Buchmarkt, ist das nicht sehr viel. Dazu kommt, sie werden tatsächlich vorzugsweise auf E-Readern wie dem Kindle oder dem Tolino gelesen, die das gedruckte Leseerlebnis imitieren und somit lediglich einen alternativen, aber keinen tatsächlich neuen oder veränderten Zugang zu Texten bieten. Ja, diese technischen Visionen dessen, was beim Lesen im Kontext des digitalen Wandels alles möglich ist, lassen sich beinahe beliebig fortsetzen. Also ich könnte das jetzt noch weitermachen, das tue ich jetzt nicht. Aktuell ist das zum Beispiel zu sehen in den Diskussionen um Smart Speaker und das neue Vorlesen. Da gibt es gerade sehr viel um automatisierte und an die Leserinnen und Leser angepasste Texterzeugung in Echtzeit. Haben wir gerade sehr viele Diskussionen. Oder auch es gibt Diskussionen um virtuelle bzw. augmentierte Leseräume und Medien. Bisher sind die meisten Visionen allerdings, wie man sieht, vor allem eins geblieben: Utopien. Ja, damit komme ich zu meinem zweiten Teil. Im Schatten dieser sehr anschaulichen und seit der Jahrtausendwende immer wieder angekündigten, aber tatsächlich bisher nicht umfassend eingetretenen, qualitativ veränderten Zukunft des Lesens hat sich in den letzten Jahren dagegen nahezu unbemerkt etwas im Hintergrund entwickelt, das die Zukunft des Lesens vielleicht viel mehr prägen wird. Und das ist die veränderte Bedeutung und Nutzung von Daten für die Auswahl, Gestaltung und Vermarktung von Inhalten auf Buch- und Medienmärkten. Immer leistungsstärkere Hard- und Software, aber auch veränderte kommunikative Praktiken in digitalen Netzwerken. Das BookTok-Beispiel ist super, das nehme ich jetzt gleich wieder her, also neue Praktiken, die entstehen, haben dazu geführt, dass Menschen immer mehr Informationen digital vermittelt abrufen und auch selbst einstellen und damit zugängliche Daten zu sich selbst und ihrem Leseverhalten erzeugen, die dann von Algorithmen aggregiert, ausgewertet und teilweise auch interpretiert werden. Daten entstehen zweitens auch direkt im Zusammenhang mit digitalisierten Text- und Medienproduktionen, was wiederum die Wertschöpfungsprozesse der Textproduktion und Distribution rasant verändert im Moment. Ich beginne mal mit den Leserinnen und Leserdaten. Die Erhebung von solchen Daten unter Nutzung digitaler Technologien erfolgt im Kontext von sogenannten Big-Data-Analysen, das haben Sie sicherlich schon gehört. Die grundlegende Veränderung zu früher ist, dass unsere Nutzung digitaler Angebote, also beispielsweise von Online-Buchhandlungen, von Social Reading Communities, von Literaturblogs, von E-Books, von Lese-Apps, von mobilen Lesegeräten, eine Unmenge an strukturierten und unstrukturierten Datenbeständen zu uns als Leser und zu unseren mit dem Lesen verbundenen Handlungen erzeugen. Diese Daten können jetzt digital sehr einfach gespeichert werden, weil sie liegen ja schon digital vor und lassen sich zudem ständig in Echtzeit unsere Handlungen aktualisieren. Gleichzeitig können diese Datenbestände auch leicht mit Datenbeständungen aus anderen Anwendungen, wie unserer Nutzung anderer sozialer Netzwerke, spezifischer Websites oder auch anderen digitalen Medien verknüpft werden. Mit der Digitalisierung haben sich somit zunächst einfach mal die zugänglichen Daten zu Lesern, ihren Vorlieben und ihrem Verhalten vervielfacht. Und zwar nicht ein bisschen, sondern exponentiell. Gleichzeitig hat sich aber auch die Verarbeitung dieser Daten durch die Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz stark verändert. Daten werden heute automatisch von Programmen gesammelt, verknüpft und ausgewertet. Im deutschen Verlagswesen werden dabei bisher vor allem sogenannte schwache KIs eingesetzt, das heißt keine Intelligenz im menschlichen Sinne, sondern sogenannte regelbasierte selbstlernende Systeme. Solche Systeme können in hoher Geschwindigkeit konsistente Muster und logische Abhängigkeiten in großen Datenbeständen erkennen, damit wahrscheinliche zukünftige Handlungen von Lesern aus diesen Mustern ableiten und diese Ableitungen durch neue Daten auch ständig verbessern. Die großen Datenbestände können so automatisiert ausgewertet werden, beispielsweise hinsichtlich der Ähnlichkeiten des Verhaltens verschiedener Leser und ähnlicher Vorlieben für Lesestoffe oder hinsichtlich des wahrscheinlichsten Verhaltens des einzelnen Lesers für weitere Buchkäufe. Dabei verspricht Big Data zugleich, nicht nur Probleme der Passung von Angebot und Nachfrage besser beheben zu können, sondern auch solche Probleme überhaupt erst aus den Datenmustern zu entdecken. Beispielsweise, indem ihnen etwas Passendes vorgeschlagen wird, an das sie selbst gar nicht gedacht hätten. Eine derartige automatisierte Analyse von Datenbeständen finden wir im Buchhandel bisher vor allem bei Amazon. Das kennen Sie vermutlich, wenn Sie da irgendwie auf dieser Seite schon mal etwas gekauft haben. Dort ist das Empfehlungssystem ist quasi der Prototyp dieser Art von Datenauswertung. Es gibt aber inzwischen zahlreiche andere Anwendungsbereiche und zahlreiche Start-ups, die Modelle erproben. In der deutschen Verlagsbranche erfolgversprechend erscheint zudem das inzwischen etablierte Konzept der sogenannten Reader Analytics, welches spezialisierte Dienstleister im Kontext der spezifischen Anforderungen des Buchhandels zur Datenerfassung und Datenauswertung von Lesehandlungen entwickelt haben und welches von immer mehr Verlagen genutzt wird. Im Mittelpunkt stehen hier E-Books und ihre Software-Applikationen, die im Hintergrund und unsichtbar für den Leser automatisiert Daten des Leseprozesses erfassen und weitgehend analog zur Nutzung von Websites aufzeichnen. Erfasst wird beispielsweise, ob ein E-Book nach dem Erwerb oder Download überhaupt geöffnet wird, an welchen Stellen die Lektüre ab- oder unterbrochen wird, welche Teile ignoriert werden, wie schnell oder lange einzelne Teile gelesen werden, wann gelesen wird, wie lange Leser für ein Buch brauchen, welche Geräte sie parallel oder abwechselnd zum Lesen eines Textes nutzen oder auch an welchen geografischen Orten sie auf einen Text zugreifen. Ergänzt werden diese strukturierten Lesedaten durch unstrukturierte Daten zur Nutzung, beispielsweise werden die Markierungen, die Sie in einem E-Book machen, die Annotationen, aber auch sowas wie Rezensionen, die Sie woanders einstellen, Bewertungen, Feedbacks und so weiter, medienübergreifend ausgewertet und mit diesen Nutzungsdaten verknüpft. Viele Menschen wissen das gar nicht, dass das passiert, wenn sie ein Kindle benutzen. Aggregiert ergeben diese Daten dann beispielsweise die Anteile der Leser, die ein Buch zu Ende gelesen haben. Eine Auswertung der geöffneten und gelesenen Kapitel, den zeitlichen Leseverlaufs eines Textes oder auch die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit, die man braucht für einen Text. Interpretiert werden diese typisierten Leseverhaltensmuster dann beispielsweise als Zufriedenheit der Leser mit dem Buch oder auch mit einzelnen Kapiteln oder sogar Textpassagen. Das bekannteste und erste Beispiel für Reader Analytics als Dienstleistung bietet Jellybooks. Jellybooks wurde 2011 als E-Book-Plattform gegründet, konzentriert sich aber seit 2015 eben auf die Erzeugung und Analyse von Lese- und Leserdaten von E-Books im Auftrag von Verlagen. Bekannte Kooperationspartner, also die halten das natürlich sehr bedeckt, aber bekannte Kooperationspartner sind beispielsweise die Verlage Ullstein und Pieper. Jellybooks nutzt Big-Data-Datenbestände von Amazon und anderen E-Book-Anbietern und kombiniert diese strukturierten allgemeinen Daten mit kleinteiligen Datenbeständen von ausgewählten Testlesern, also sie lassen dann E-Books lesen von verschiedenen Leuten. Und die Algorithmen sind leider unter Verschluss bei Jellybooks, also wir haben mal mit denen zusammengearbeitet, aber die wollten mir nicht genau erklären, wie das genau funktioniert. Aber es wird im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs eines Buchs berechnet. Die Zielgruppen werden bestimmt und auch die wahrscheinlichsten Nutzungsmuster und Leseweisen. Die Verlage nutzen diese Ergebnisse dann natürlich bei der Bewertung von Manuskripten, die bei ihnen eingehen. Ja, neben dem exponentiellen Wachstum detaillierter Leser- und Lesedaten verändern datengestützte Prozesse aber auch die gesamte Wertschöpfung der Textproduktion und Distribution. Analog zur digitalen Transformation der industriellen Produktion durch intelligente Maschinen wird die Zukunft des Publizierens in Deutschland in der Buchbranche unter dem Schlagwort Publishing 4.0 thematisiert. Wahrscheinlich muss ich Ihnen das nicht großartig erklären, aber die traditionelle buchhändlerische Wertschöpfung umfasst ja die Erzeugung, Bündelung und Verbreitung von Inhalten. Und diese Inhalte, die verarbeitet werden, normalerweise in einem Verlag beispielsweise, sind ja nichts anderes als strukturierte und unstrukturierte Daten. Die Verarbeitungsprozesse dann erzeugen einen Mehrwert für den Käufer bzw. Leser, der über den Wert der einzelnen Inhalte und Daten dann hinausgeht. Das heißt, es werden Inhalte wie Autorentexte, Werbetexte, Illustrationen, Bilder, Informationen zu Sachverhalten wie Öffnungszeiten, Karten und so weiter akquiriert oder selbst erzeugt, redaktionell bearbeitet und zusammengestellt und aus diesen Zusammenstellungen Produkte wie Bücher oder Zeitschriften hergestellt und vertrieben. Wichtig ist, dass die zugehörigen Prozesse dabei bis heute weitgehend dadurch gekennzeichnet sind, dass Menschen einzelne Arbeitsschritte erledigen. Das ist auch heute noch im Großteil der Verlage so. Das heißt, die erzeugten Daten und Inhalte werden untereinander von Hand übergeben zwischen Menschen. Also beispielsweise übergibt der Autor eben einen Text an den Lektor, der ihn korrigiert und dann an den Autor zurückgibt, der ihn erneut den Lektor gibt, der ihn an den Illustrator weiterreicht, während jemand aus dem Marketing ein Konzept für die Bewerbung des Buchs macht und so weiter. In Konzepten des Publishing 4.0 werden diese Prozesse jetzt aber grundlegend anders gedacht, indem alle Informationen in Form digitaler Daten gespeichert und organisiert werden. Das dahinterstehende datenbasierte Publizieren unterliegt dabei Prinzipien der automatisierten Produktion, Konfiguration und Distribution von Inhalten sowie der Bereitstellung automatisierter Dienstleistungen für Kunden bzw. Leser. Das Ziel ist es, Inhalte wie Fachinformationen, Geschichten, Werbetexte, Bilder, Einzelinformationen und Kundendaten durch die Nutzung verbundener digitaler Systeme möglichst effizient zu verwenden. Das Stichwort Chain Management fiel gerade auch schon, das ist in Verlagen natürlich auch von großer Bedeutung. Und zu verwenden, indem Einzeldaten für unterschiedliche Produkte und Kundenansprachen immer wieder neu, passgenau und vor allem weitgehend automatisiert kombiniert werden. Dabei werden die bisherigen manuellen Arbeitsprozesse von Verlagsmitarbeitern durch digitale Systeme verändert, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette datenbasiert arbeiten zur Auswahl von Texten, zum Lektorat, zur Zusammenstellung von Inhalten, zur Gestaltung von Texten oder auch zur Vermarktung von Produkten automatisieren oder zumindest automatisiert unterstützen. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, ein Beispiel. Im Verlag wird beispielsweise ein kurzer Ankündigungstext für einen Roman geschrieben und in der Datenbank abgelegt. Dieser Inhalt wird durch IT-Systeme dann automatisch weitergeleitet und weiterverarbeitet. Mitarbeiter im Marketing, die an einer Werbekampagne arbeiten, erhalten diesen Text nicht nur automatisiert. Das System schlägt auch bereits die wesentlichen Schlagworte und Zielgruppen für die Kampagne vor. Während der Gestaltung des Buchumschlags zeigt das System nicht nur den Text an, sondern hat diesen bereits mit einer kurzen Rezension zu einem ersten Entwurf eines Klappentextes zusammengestellt und aufgrund einer semantischen Analyse früherer Kundenrezensionen mehrere Covermotive vorausgewählt. Gleichzeitig wird der Ankündigungstext mit den Kundenprofilen abgeglichen, die hinterlegt sind, und in personalisierten Newslettern automatisch an ausgewählte Kunden verschickt. Verknüpft man also möglichst viele und kleinteilige Daten, Prozesse und Systeme, können Verlagsprodukte effizienter erzeugt und Kundenkommunikation personalisierter und passgenauer gestaltet werden. Eine solche datenbasierte Wertschöpfung hat letztlich dann auch Konsequenzen für die Verlagsprodukte. Beispielsweise lassen sich aus Inhalten, die wie Daten behandelt werden, sehr unterschiedliche Texte und Textbündel für unterschiedliche Ausgabeformate zusammenstellen, die auch wieder individuell und personalisiert an bestimmte Leser angepasst werden können. So ist es beispielsweise möglich, dass Leser über diese Modularisierung von Inhalten in kleine Teile individuelle Ratgeber oder Fachinformationen erhalten oder Geschichten mit unterschiedlichen Verläufen oder auch Enden. Ja, damit komme ich zum dritten Teil, nämlich zu einigen Szenarien der Zukunft des Lesens, die mit dieser Form von Datenerhebung und Datennutzung als mögliche Konsequenz erscheinen und Herausforderungen, aber auch Chancen für das Lesen gleichermaßen darstellen. Das ist mal beides, das man sich angucken muss. Ein Zukunftsszenario der wachsenden Datennutzung zu Lesern und Leseverhalten ist die immer stärkere Ausrichtung des Angebots auf einen Durchschnittsleser. Das ist ein paar Mal schon gefallen, es geht um Durchschnitt, meistens bei Berechnungen. Und damit verbunden ist eine Standardisierung von Texten. Je mehr Daten man über den Leser hat, desto besser kann man das Angebot an Texten, an deren durchschnittliche Vorlieben und an deren durchschnittliches Leseverhalten anpassen. Dabei profitieren die Leser augenscheinlich natürlich zunächst mal von der datengestützten Gestaltung von Texten, denn dadurch verringern sich ja ihre monetären und zeitlichen Kosten für die Suche und die Selektion von Texten und bewusste oder unbewusste Bedürfnisse werden effizienter befriedigt. Hier liegen auch Chancen, Menschen durch passende Angebote zum Lesen zu motivieren. Also wenn ich etwas erhalte, was mir dann auch gefällt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr lese, größer. Auch um Lesekompetenzen zu verbessern, besteht hier eine Chance. Besonders deutlich sichtbar wird das Phänomen der Standardisierung in den Wellen an typischen Genre-Texten infolge eines Bestsellers, aber auch in den standardisierten Angeboten im Online-Buchhandel, die Leserinnen und Leser vor allem jene Bücher vorschlagen, die bereits besonders oft gelesen bzw. verkauft wurden und damit ihr positives Leseerlebnis wahrscheinlich machen. Diese datengetriebene Ausrichtung des Angebots auf Durchschnittsleser erscheint aber potenziell auch als Herausforderung für die Lesekultur. Denn in den technisch-ökonomischen Kontexten werden Menschen und damit auch Leser gerne als Homo economicus konstruiert, das heißt als weitgehend rationale Kunden, die ihre eigenen Bedürfnisse kennen, rational nach diesen Bedürfnissen handeln und ihre Lesehandlungen auch bewusst nach diesen Bedürfnissen gestalten. Diese Art von Mediennutzung ist durch die Medienforschung aber bereits hinreichend widerlegt. Also das ist nicht so, denn die Wirkungen des Lesens werden im Moment der Lesehandlung stattdessen immer aktiv konstruiert. Das heißt, Bedürfnisse ändern sich in schneller Folge, wenn man liest. Emotionen entstehen willkürlich durch Reize und das Leseverhalten vollzieht sich deshalb in dynamischer Veränderung. Lesen ist somit eigentlich sehr individuell, einzigartig und lässt sich nur sehr schwer im Durchschnitt typisieren. Gerade die irrationalen Aspekte des Lesens können durch Daten bisher aber kaum erfasst werden. Diese mögliche Reduktion des Angebots auf durchschnittliche und typisierte Lesemuster könnte deshalb auch zum gegenteiligen Effekt der Abkehr der Leser von Texten führen, weil sowas wie Brüche, Normabweichungen, Überraschungen und so weiter verringert werden, die aber für die meisten Leser dann doch essentiell für ein befriedigendes Leseerlebnis sind. Ein aktuelles Phänomen, das mit diesem Szenario zusammenhängt, ist der stetig wachsende Markt des Self-Publishings, auf dem Autorinnen und Autoren nach wie vor jegliche Texte veröffentlichen können. Deswegen wächst das auch so stark. Allerdings zeigt sich auch hier bereits wieder eine starke Homogenisierung der erfolgreichen Werke, denn Anbieter wie Amazon Kindle Direct Publishing nutzen erneut Daten zur Bestimmung der Werke, die potenzielle Leserinnen und Lesern tatsächlich noch angezeigt werden. Mit einer über Daten berechenbaren Standardisierung von Texten für durchschnittliche Leserinnen und Leser ist auch die komplett automatisierte Texterzeugung durch künstliche Intelligenz auf der Grundlage modularer Datenbestände verbunden. Da schwache KIs zumindest bisher keine komplexen kreativen Aufgaben von Autoren, Lektoren, Redakteuren oder Textern übernehmen können, werden sie bisher noch weitgehend als Unterstützungssysteme eingesetzt. KIs suchen zu thematischen Komplexen beispielsweise eigenständig typische Informationen aus dem Netz, filtern, bündeln und belegen diese und stellen rudimentäre, standardisierte Inhalte zur menschlichen Weiterverarbeitung zusammen. Eine vollständig automatisierte Texterzeugung funktioniert dagegen bereits bei hochgradig standardisierten Textsorten. Axel Springer startete erste Pilotprojekte beispielsweise bereits 2015 und seit 2017 werden automatisiert erstellte Texte in begrenzten redaktionellen Umfeldern im Tagesgeschäft verwendet und veröffentlicht, insbesondere für Wetterberichte, Sportergebnisse und Börsennachrichten, die deshalb, wenn Sie mal darauf achten, egal wo Sie das Zeug lesen, alle gleich ausschauen. Automatisiert erzeugte Texte bieten den Leserinnen und Lesern vor allem Chancen auf mehr Individualisierung, denn sie ermöglichen ja die Anpassung von Texten an individuelle Interessen, Bedürfnisse und Vorlieben, sowohl in der Zusammenstellung, theoretisch aber auch in Sprache oder der Komplexität eines Textes. Wir hatten das vorhin ganz kurz, wie komplex darf für jemanden ein Text sein? Es wäre also anpassungsfähig. Eine Herausforderung ist jedoch auch hier die wahrscheinlichkeitsbasierte Berechnung der Passung verschiedener Bausteine für die Leser. Basiert diese doch auf bereits bekannten Mustern und Vorlieben des Durchschnittslesers? Die Bestätigung von Vorlieben durch standardisierte und erwartbare Texte mag im ersten Moment für uns sehr angenehm sein. Sie bietet jedoch keine neue Perspektive und somit keine Anregung zur Erweiterung des eigenen Wissens, Geschmacks oder Interesses. In den Kontext einer mit Daten zunehmend möglichen Standardisierung von Texten fallen auch mögliche Machtverschiebungen zwischen Autor, Verlag und Leser. Mit dem Konzept der Reader Analytics kann das Lesen eines Textes erstmals direkt über kleinteilige Daten vermessen werden. Während dies von Autorinnen und Autoren auf der einen Seite begrüßt wird, weil dadurch natürlich auch Verbesserungen des eigenen Schreibens und größerer Erfolg beim Publikum ermöglicht werden, sind andererseits immer weitergehende Eingriffe in die kreative Freiheit des Schreibens zu erwarten. Die datengestützte Standardisierung von Lesererwartungen, Lesemustern und Textwirkungen hat somit beispielsweise das Potenzial, die Machtbeziehung zwischen Autor und Verlag nachhaltig zu verändern. Friends and Pros von der New York Review of Books erwartet gar, dass Writers and their editors could soon be facing meetings in which the marketing department informs them that 82% of readers lost interest in their memoir on page 272. And if they want to be published in the future, whatever happens on the page should never be repeated. In einer datengetriebenen Zukunft sind somit kreative Einschränkungen zu befürchten, die allerdings gerade im fiktionalen Bereich in Form von Überraschungen und unerwarteten Wendungen den Reiz des Lesens ausmachen. Ja, den Tendenzen, das waren jetzt mal so ein paar Zukunftsszenarien, den Tendenzen einer zukünftigen Standardisierung des Lesens durch die Anpassung von Texten an durchschnittliche Leserinnen und Leser stehen auf der anderen Seite paradoxerweise Tendenzen zunehmend individualisierter Lesepraktiken im digitalen Alltag gegenüber. Wie, was und mit welcher Zielsetzung Menschen lesen, verändert sich dabei keineswegs radikal von heute auf morgen, sondern durch größere und kleinere Verschiebungen tradierter und sozialisierter Leseweisen, wobei aber erneut digitale Technologien und Daten direkt oder auch indirekt eine Rolle spielen. Hier liegt bereits einiges gesichertes Wissen vor, deshalb werde ich versuchen, mich ein bisschen thesenhaft und kürzer zu fassen. Im bildungspolitischen Kontext ist Lesen heute beispielsweise immer noch eine universelle Form zur Aneignung von in Alltag, Ausbildung und Beruf notwendigen Informationen. Lesefähigkeiten werden daher in der Schule gelehrt, sowie die Lesesozialisation in Familie und Lebenswelt gemeinnützig gefördert. Haben wir auch gerade gehört und das ist auch wichtig und gut so. Lesen wird im Kontext des digitalen Wandels aber zunehmend von seinen Medien und konkreten Alltagspraktiken abstrahiert. Auch weil gerade mit digitalen Technologien wesentlich mehr gelesen werden muss als früher, beispielsweise im World Wide Web, in neuen Formen des Storytellings vom Computerspiel bis zum Twitter-Roman oder auch beim Kommunizieren über verschiedene Messenger-Dienste. Lesepraktiken im Schulunterricht verändern sich deshalb sehr stark gerade, werden mehr auf kognitive Leistungen als auf ästhetische Bewertungen verlagert, binden weniger gedruckte Bücher und mehr digitale Texte ein oder verweisen auf einen anderen oder auch gar keinen Kanon zu lesender Texte mehr. Damit werden Lesekompetenzen angestrebt, die einer zunehmend individualisierten Welt des Lesens Rechnung trägt und Schülerinnen und Schüler befähigen soll, Lesen in ihrer je eigenen Weise auch in den Alltag zu integrieren. Die Zukunft des Lesens verweist in diesem Sinne auf den großen Metaprozess der Individualisierung von Lebensstilen in der postmodernen Gesellschaft. Dabei lässt sich trivialerweise feststellen, dass Lesen für Menschen heute immer seltener die gleiche Rolle spielt oder auch ähnliche Formen annimmt. Die schon immer falsche bürgerliche Vorstellung, ich weiß, da bin ich jetzt hier an einer schlechten Adresse, wenn ich das sage, aber die falsche Vorstellung einer bürgerlichen, einer einheitlichen und gelingenden Lesekultur wird somit heutzutage endgültig obsolet. Stattdessen stehen heute verschiedene Lesepraktiken im Mittelpunkt einer Zukunft des Lesens, die aus Kombinationen unterschiedlicher Leistungen des Lesens, sei es Information, Bildung, Unterhaltung, Entspannung und so weiter, unterschiedlicher Wahrnehmungen des Lesens, beispielsweise entspannend, lohnend, anstrengend, unterschiedlicher Medien des Lesens, beispielsweise gedruckte klassische Romane, Fantasy-E-Books, Bildbände, digitale Magazine, Blogs und so weiter und präferierten Bedingungen des Lesens wie Ort, Zeit, Atmosphäre oder Accessoires bestehen. Von dem Lesen ist somit weniger denn je zu sprechen und die nach wie vor geforderte Förderung der Lesekultur ist auch weitgehend sinnlos in dieser Perspektive. Stattdessen werden bestimmte Lesepraktiken im Alltag zu Optionen der eigenen Identitätskonstruktion und somit zu einer bewussten Entscheidung der Gestaltung der eigenen Lebenswelt. Hierzu zählen bestimmte Zeiten des Lesens, wie abends im Bett oder am Wochenende, bestimmte Orte des Lesens, wie gemütliche Leseecken am Frühstückstisch oder im Lieblingscafé, bestimmte Accessoires, die man zum Lesen gerne dabei hat, wie Decken, Kissen, Smartphones, bestimmte Atmosphären durch Lichtverhältnisse, Musikuntermalung und so weiter. Wenn Lesen als Teil der eigenen Identität und des eigenen Lebensstils gewählt wird, erfolgt somit eine bewusste, individuelle Situierung bestimmter, aber niemals aller möglichen Lesepraktiken, die es gibt. Hierzu gehört das private, zurückgezogene Lesen in gemütlicher Atmosphäre zu Hause dann eventuell genauso wie der Besuch einer Wasserglaslesung oder eben auch nicht. Also das ist dann mal ganz wichtig zu sagen, oder eben auch nicht. Digitale Technologien ermöglichen es erstens, Lesen nicht nur als private Praxis des Alltags zu integrieren, sondern den damit verbundenen Lebensstil auch nach außen zu kommunizieren und auch zu inszenieren. Leserinnen und Leser nutzen dabei digitale Möglichkeiten wie Blogs, Reading Communities, Social Networks, eigene Websites oder eben BookTok, um ihre Vorstellung gelingender und guter Lesepraktiken nach außen zu kommunizieren und zur Diskussion zu stellen. Hierunter verbirgt sich ein Prozess der Selbstvergewisserung der eigenen Leseidentität, die durch Kollektivierung dann auch Teil der Lesekultur werden kann. Zu sehen ist die individuelle Inszenierung von Lesen als Lebensstil besonders gut in Bookstagrams, bei Influencern auf YouTube oder auch klassischerweise in Wohntipps zum Einrichten des perfekten Leseorts in Magazinen. Damit werden gleichzeitig bestimmte Lesepraktiken sowie die Individualisierung des Lesens selbst auch legitimiert, was Lesen durch andere wahrscheinlicher macht und die Fortführung des Lesens gedruckter Literatur, aber auch von Romanen des Self-Publishings über ihre positive Inszenierung wahrscheinlicher macht. Gleichzeitig zeigt sich aber auch hier wieder die Schattenseite der Datennutzung, denn Inszenierungen des eigenen lesenden Lebensstils erzeugen nicht nur erneut Daten für Standardisierungsprozesse von Organisationen, sie werden auch selbst durch Likes, Kommentare, Reichweite, Belohnungssysteme und so weiter erneut quantifiziert und mit dem Durchschnitt verglichen. Digitale Technologien wirken sich zweitens auch nach innen auf die eigene Leseidentität aus, auch auf die damit verbundenen Lesepraktiken und Lebensstile. Wie Paul Virilio anschaulich beschrieben hat, werden Zeitstrukturen mit der ständigen Präsenz digitalisierter Informationsumgebungen radikal verkürzt. Kommunikation ist jederzeit und überall möglich, findet gleichzeitig und sich überlagern statt und erschafft eine Illusion eines Stroms an Informationen, dem Menschen ausgesetzt sind und dem sie nicht entrinnen können. Während diese Vorstellung insbesondere lineares Lesen zunehmend entwertet, weil es als zu langsam empfunden wird tatsächlich, haben sich in den letzten Jahren deshalb Lesepraktiken etabliert, die als Lösung dieses Problems in den Alltag integriert werden. Der digital getriebenen, beiläufigen Dauerkommunikation werden Lesepraktiken unter dem Begriff Slow Reading entgegengesetzt, die Achtsamkeit und Entschleunigung als Teil des eigenen Lebensstils betonen. Dabei wird bewusst auf digitale Technologien verzichtet, man wendet sich wieder verstärkt materiellen Leseobjekten zu und bemüht sich um abgegrenzte Bereiche des Lesens. Ja, insgesamt wird anhand der skizzierten Szenarien und Entwicklungen unter dem Einfluss von digitalen Technologien und einer damit verknüpften Datennutzung eine zukünftige Lesekultur sichtbar, die sich deutlich von der zu oft nostalgisch bewerteten bürgerlichen Lesekultur der Moderne unterscheidet. Lesen bleibt zwar auf jeden Fall eine ubiquitäre Basiskompetenz zur Teilhabe an sozialen und kulturellen Prozessen. In dieser Form wird es aber weitgehend auf eine bestimmte Fähigkeit der Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung abstrahiert. Wir lesen ständig, auch oder gerade besonders in digitalen Medienumwelten. Standardisierungen von Texten helfen bei diesen instrumentellen Leseweisen, um bestimmte Ziele schnell und einfach zu erreichen. Dies gilt in Zukunft nicht nur für informative Texte, sondern auch für Sachtexte und Literatur, die mit klaren Erwartungen gelesen werden. Diese instrumentelle Lesekultur durchdringt inzwischen alle sozialen und kulturellen Bereiche und wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Gleichzeitig werden Lesepraktiken, Lesemedien und Lesebewertungen von Menschen immer unterschiedlicher und kleinteiliger, aber auch öffentlicher und durchsichtiger. Bestimmte, nennen wir sie mal ästhetische Formen des Lesens, wie beispielsweise das Lesen von Ratgebern, das Lesen schöngeistiger Literatur, auch das Lesen gedruckter Independent-Magazine und so weiter, sind heute deshalb immer weniger universelle Gegenstände der Lesekultur, sondern lediglich Optionen in einer mediatisierten und digitalisierten Umwelt. Sie bieten Identitätsressourcen über den Inhalt hinaus, weil sie als Teil bestimmter Lebensstile Leistungen für das persönliche Wohlbefinden oder auch für die Vergemeinschaftung mit Gleichgesinnten erbringen. Digitale Medien und Daten helfen dabei, die Vielfalt des Lesens zugänglich zu machen und Lesen als individuellen Lebensstil auch anzuerkennen. Ja, abschließend bleibt mir nur noch festzustellen, dass die Zukunft des Lesens trotz zunehmender Standardisierung und Individualisierung natürlich nicht feststeht. Also über Zukunft zu reden ist mal ein bisschen schwierig, man weiß nicht so genau, was kommt gerade jetzt, wo sich immer sehr viel verändert von Jahr zu Jahr. Ich möchte deshalb auch, um nicht so ein Untergangsszenario zu malen, ein paar Einschränkungen hinsichtlich der Bedeutung von Daten noch zum Abschluss nennen. Datenanalysen sind bisher vor allem noch durch die Vielfalt von digitalen Lesegeräten, E-Book-Anbietern und technischen Formaten immer noch nur eingeschränkt möglich. Also was ich vorhin so skizziert habe, dass das einheitlich alles funktioniert, ganz so einfach ist es tatsächlich noch nicht, weil Datensätze oft inkompatibel zueinander angelegt werden und insbesondere die Konzentration größerer Datensätze auf wenige bestimmte Anbieter oder Geräte auch nur Abbildungen der Leser zulässt, die diese Dinge tatsächlich auch nutzen. Also wenn jemand nicht bei Amazon ist, dann hinterlässt er dort auch keine Datenspuren. Allgemeingültige Aussagen zu allen Lesern fallen sehr schwer in dieser Hinsicht. Datenerhebungen zum Lesen sind zudem auch aus Sicht der Leser natürlich nie absolut, denn diese können durch ihre Handlungen aktiv Einfluss auf die Datenerhebung, Auswertung und Interpretation nehmen. Sie können beispielsweise Datenerhebungen komplett umgehen, wenn Sie Texte ausdrucken, herunterladen, in geschützte Formate konvertieren oder auch digitale Lesemedien komplett vermeiden. Texte können unter dieser Voraussetzung auch illegal beschafft und die damit verbundenen Daten verschleiert werden, auch das geht. Und schließlich lassen sich automatisierte Datensammlungen zum Leseverhalten natürlich auch bewusst manipulieren, indem man bewusst Dinge tut und in die Datensätze einspeist, die vielleicht man sonst nicht getan hätte. Die weitere Entwicklung des datenbasierten Publizierens und dessen Folgen für die zukünftige Lesekultur sind somit nicht sicher abzusehen. Bis heute jedenfalls, soweit ich weiß zumindest, ich meine, ich weiß nicht alles, haben Algorithmen Bestseller noch nicht vorhergesagt, auch wenn die Verlage das gerne hätten. Aber es hat bisher noch nicht so wirklich funktioniert. Autoren wurden in ihrem Schreiben auch nicht durch datenbasierte Ablehnung beeinflusst und Leser auch nicht aufgrund ihres individuellen Lesenverhaltens ausgeschlossen. Ob das in Zukunft so bleiben wird, bleibt allerdings abzuwarten.